Deutschlandfunk. Musikjournal.
Schon als Kind war er von Johanna von Orléans so begeistert, dass er eine Geschichte über sie schrieb. Als erwachsener Mann komponierte Peter Tschaikowski eine Oper über ihr Leben und verfasste das Libretto übrigens auch selbst. Das Werk legt den Fokus besonders auf die Zerrissenheit von Johanna von Orléans. Sie möchte den göttlichen Auftrag erfüllen, Frankreich zum Sieg führen und der Liebe entsagen. Gleichzeitig hat sie sich in einen Mann verliebt. Am Saarländischen Staatstheater hatte Tschaikowskis Die Jungfrau von Orléans am Samstag Premiere, und zwar inszeniert vom Kollektiv Hauen und Stechen. Dahinter steckt unter anderem die Regisseurin Julia Lwowski. Der Name des Kollektivs Hauen und Stechen lässt einen ruppigen Ansatz erwarten und sicher auch die ironische Brechung davon. Jörn Florian Fuchs, Sie haben die Premiere der Jungfrau von Orléans verfolgt am Saarländischen Staatstheater. Wie geht Julia Lwowski an diese Oper heran?
Also, es gibt zunächst mal eine Oper vor der Oper, und zwar kommen wir ins Theater und werden angehalten, unsere Hände, unsere Finger zu desinfizieren. Man denkt, okay, offenbar doch wieder Corona-Maßnahmen, aber es geht darum, dass wir mit den sauberen Fingern, ich sag so, wie es ist, was soll ich machen, die Jungfräulichkeit testen sollen, in dem Fall von gleich zwei Frauen, die also jetzt nicht in absoluter Wirklichkeit uns in den Unterleib hinein begleiten, aber in so ein kleines Art Theaterchen, also in so ein selbstgebasteltes Ding, und da soll man hineinfassen. Das erinnert ein bisschen an das Papp- und Tastkino von Valley Export, das ist ja legendär. Und so beginnt das Ganze, und wenig später haben wir dann Figuren, die Kleider anhaben, die sehen, ja, jetzt auch nicht ganz angezogen aus. Also auf Deutsch gesagt, es sind weibliche Genitalien, die wir da sehen, sehr drastisch. Und diese Figuren kommen ins Publikum und machen Mäh, Mäh. Das liegt daran, dass es ja auch um eine Schafherde geht, die in diesem Stück eine Rolle spielt, so ganz im Hintergrund. Und so startet das Ganze. Und es ist auch paradigmatisch, was ich erzähle für diesen Abend. Denn es spielt immer wieder die weibliche Sexualität, die Verdrängung von weiblicher Sexualität eine Rolle, sowohl was jetzt Jeanne d'Arc selber betrifft, aber auch natürlich, was die männliche Gesellschaft der damaligen Zeit jetzt angeht. Die Gesellschaft, die sie am Ende ja auch dann zum Tode auf dem Scheiterhaufen verurteilt.
Das sind jetzt schon sehr, sehr starke Eindrücke, die Sie uns schildern. Auf der inhaltlichen Ebene hat es einen Eingriff gegeben in das Stück, weil es ein russisches Libretto hat und weil die Regisseurin es nicht komplett auf Russisch belassen wollte, sondern es gibt Teile, die ins Ukrainische übersetzt worden sind. Können Sie uns dazu mehr sagen? Welche Teile betrifft das in dem Stück?
Also erstmal ist es total erstaunlich, weil man merkt gar nicht, dass, also wenn man die Sprache nicht kennt, was bei mir der Fall ist, merkt man gar nicht diese Übergänge. Man sieht es an den Übertiteln. Die sind nämlich, wenn ukrainisch gesungen wird, in den Farben der Ukraine, ansonsten neutral gehalten. Und es geht total mühelos, fügt sich ineinander, das ist ganz bezaubernd. Es sind die Passagen, ukrainisch gesungen vor allem, wo es um die Hoffnung auf Erlösung geht. Also wo es auch kirchentonal wird, wo tatsächlich Gott angerufen wird und angefleht wird um Erbarmen. Das ist dann inhaltlich zum Teil auch so, dass wir, oder szenisch, dass wir auf der Bühne kurzzeitig dann mal Bilder von zerschossenen Häusern sehen. Wir alle wissen, wo das dann spielt, was damit gemeint ist. Und das passt ideal, finde ich, diese pathetischen Momente, wenn man so will, diese religiösen Momente, passen wiederum auf eine ganz krude Weise ideal zu dem anderen Inhalt, der sehr turbulent ist. Alle vier Akte sind unterschiedlich gestaltet, spielen auch in unterschiedlichem Setting. Wir haben einmal Johanna von Orléans in der Zukunft, ja, die praktisch ein Avatar ist, und das wird mit Bluescreen gemacht. Das heißt, wir haben so eine Art Computerspiel auf der Bühne mit abgeschlagenen Körperteilen, die dann auch durch den Bühnenhimmel und auch auf der Bühnenerde gleichsam virtuell herumrasen. Das hat etwas von Monty Python, das hat etwas sehr, sehr Lustiges. Dann wiederum ist es total ernst, wenn es um die Beziehung geht, auch mit ihrem Geliebten von Johanna, dem Lionel. Und die Schlussszene, die muss ich einfach schon mal triggern. Johanna wird nicht verbrannt. Es gibt eine junge Johanna, ein Kind, das auftaucht. Und es wird dem Gericht, dass eben Johanna zum Tode verurteilt, das sind wirklich vier alte weiße Männer mit Bärten in diesem Fall angeklebt, die auf einem Podest sind, denen werden die Köpfe abgeschlagen. So endet dieses Stück.
Dieses Kollektiv Hauen und Stechen, das wählt ja einen sehr vielschichtigen Ansatz. Also da fließen viele Dinge ineinander. Das konnten wir jetzt aus Ihrer Schilderung gerade schon ein bisschen begreifen, aus welchen verschiedenen Bereichen man sich da die Inspiration holt und das in die eigenen Bilder reinbringt. Ich würde jetzt gerne noch besser begreifen, wie politisch denn eigentlich das ist, was da von diesem Kollektiv gezeigt wird. Also auch wie stark das an das politische Geschehen heute anknüpft.
Das macht es eben eher auf eine gebrochene Weise über weite Strecken. Das ist keine 1:1 Umsetzung. Man kann natürlich bei einzelnen Figuren dort, sowohl Karl dem Siebten etwa oder auch dem Erzbischof, kann man natürlich an ja die Problematik der Gegenwart denken, die wir ständig in den Fernsehbildern irgendwie auch haben. Es kommt auch ein großer Fernseher auf die Bühne, ziemlich am Anfang schon, denn es gibt eine Art Live-Berichterstattung vom Prozess oder sagen wir mal von den Merkwürdigkeiten rund um diese Freiheitskämpferin. Das wird stumm begleitet mit einer Moderatorin. Man sieht dann eingeblendet, dass sie uns alle abends begrüßt. Das ist jetzt eher auf einer humorvollen Weise, ich würde sagen gar nicht ironisch, sondern auf einer humorvollen Weise dargestellt. Also wie man mit so einer eigenartigen, krassen Figur eigentlich umgehen würde, wenn es nun wirklich hier und heute spielt. Letztlich ist es eine kluge, manchmal auch dann eben, wie ich sagte, sehr grobe, sehr raue Verflechtung oder ein Zusammenschalten dieser unterschiedlichen Bild- und inhaltlichen Ebenen. Auf der anderen Seite ist es manchmal ein bisschen übervoll, was die Bilderflut betrifft, so dass man durchaus dann auch mal vielleicht ein Detail gar nicht wahrnimmt, wenn man einmal in dieser Aufführung ist. Aber es zieht sich durch, dass man einerseits eben die große Show, die große Opernparty macht und locker mit dem Stoff umgeht und andererseits eben dann immer wieder auf den Punkt kommt, der relevant ist. Übrigens, Johanna wird auch noch, gibt's auch noch Sprechtexte, wird auch noch sehr gut von einer Darstellerin, von Angela Braun, gleichsam verdoppelt und die ist es, die dann an einer Stelle sogar durch den Bühnenhimmel schwebt. Also es ist wirklich von allen Elementen, die man heute auf die Opernbühne bringen kann, etwas dabei.
Viel zu gucken. Wie ist es mit dem Hören? Wie klingt die Johanna von Orléans am Saarländischen Staatstheater?
Die hat Carmen Seibel gesungen. Das ist ein kurzer Eindruck. Ja, das ist übrigens die Fassung der Oper für Mezzo. Es gibt auch eine Sopranfassung und man hat schon gehört, was für eine kraftvolle, manchmal auch krachende Stimme sozusagen das ist. Mit Durchschlagskraft, die braucht sie eben nicht nur vokal, sondern die braucht sie und hat sie auch szenisch. Sie muss eben sehr, sehr viel da wirklich performen, sehr viel leisten. Eine ganz tolle Besetzung insgesamt auch Lionel, eben die große Liebe Max Dollinger sehr gut oder auch der Erzbischof Markus Jaurisch, gut besetzt, auch die Chöre. Es ist ja ein Chorstück. Also der Chor, braucht man auch hier noch einen Extrachor in Saarbrücken, hat extrem viel zu leisten. Wobei ich schon sagte, die Leute, die da reinkommen mit den weiblichen Genitalien, also da war offenbar der Chor nicht so ganz begeistert, die das eigentlich hätten tragen sollen, weswegen die Statisterie eben da noch immer wieder auftritt. Das heißt, eine sehr, sehr volle Bühne auch an dieser Stelle. Und stark ist eben auch die musikalische Leitung. Wir können mal in die Ouvertüre noch der Oper hineinhören, dirigiert eben von Stefan Neubert. Yeah. überwiegend gefeiert wurde dieser Abend vom Publikum. Wenig Widerstand. Es hat ein paar Leuten auch nicht gefallen. Das hat man gemerkt, dass bei einigen drastischen Szenen dann auch Leute den Saal verlassen. Das geht auch völlig in Ordnung. Es geht ja nicht darum, dass so eine Aufführung in dieser Ästhetik jetzt jedem oder jeder gefällt. Ich fand das einen extrem starken Abend und muss wirklich sagen, dass dieses Kollektiv in all seinem Irrsinn eben deswegen besonders gut gefällt, weil es einfach auch technisch und handwerklich super gearbeitet ist und weil es diesen billigen Zynismus, den man in dieser Ästhetik eigentlich machen könnte, weil es den eben nicht gibt. Und den habe ich in so vielen Opernhäusern sonst. Es wäre so leicht, an dieser Stelle jetzt einfach nur noch in den Klamauk oder ins Ordinäre abzubiegen. Und dann gibt es eben oft noch eine Drehung, die man überhaupt nicht auf dem Schirm hat und die dann völlig überraschend ist. Das ist im Grunde das, was mir daran so gut gefällt.
Ein herausfordernder und anregender Abend, inszeniert vom Kollektiv Hauen und Stechen. Jörn Florian Fuchs berichtete von der Premiere von Tschaikowskis Johanna von Orléans am Saarländischen Staatstheater.